Ja, willkommen zu dieser Erntedankpredigt und auch gleichzeitig der fünften Predigt über Jakob. Zur Erklärung für alle Gäste, mein Mann Viktor und ich haben in den letzten Monaten eine Predigtreihe über Jakob gemacht. Und heute kommt diese Predigtreihe tatsächlich an ihr Ziel. Und wir machen dazu große Sprünge durch 1. Mose. Und wir schauen uns die Kapitel 36 bis 50 an. Und wir werden sehen, wie aus dem gesegneten Jakob der segnende Jakob wird. Der selbst gesegnet wurde, segnet jetzt andere. Und wir werden auch das Erntedankthema darin entdecken. Und ich habe mich sehr gefreut, auch zum Beispiel im ersten Lied, dass es auch da um Segen ging. Weil auch um diesen Segen wird es heute gehen. Also ihr dürft gespannt sein. Ich finde es wichtig, dass wir, wenn wir uns diese Geschichte von Jakob heute abschließend anschauen, dass wir da den Gesamtüberblick über die Bibel im Blick behalten. Und deswegen gebe ich einmal einen Überblick über diese Segensgeschichte Gottes mit den Menschen. Nämlich nach dem Sündenfall in 1. Mose 3, da hätte diese Geschichte der Menschheit ja eigentlich enden müssen. Gottes Heilsgeschichte beginnt aber genau da. Er verspricht, es wird jemand kommen, der dieses ganze Chaos wieder in Ordnung bringen wird. Da kommt ein Retter. Und seit diesem Versprechen Gottes an die ersten Menschen hält der Leser der Bibel jetzt Ausschau nach diesem Retter. Wer wird das sein? Und Gott schreibt seine Geschichte von Anfang der Bibel mit verschiedenen Menschen. Wir haben Adam, wir haben Seth, Noah, Sem und dann Abraham und Isaak. Den beiden hatte Gott versprochen, sie zu segnen, ihnen Land zu geben, sie zu einem großen Volk werden zu lassen und dass sie auch ein Segen für andere Nationen sein sollten. Gott segnete, also er wünschte ihnen Gutes, er sprach und tat Gutes in ihrem Leben. Bei Abraham, Isaak und jetzt auch im Leben von Jakob. Und ich möchte einmal einen kurzen Überblick über die verschiedenen Etappen geben, die es da in seinem Leben gab. Hier vorne hätten noch so schöne Emojis da vorne beigestanden, also stellt euch einfach vor, dass hier noch ein bisschen was Bildliches dabei ist. Und zwar die erste Etappe war Kanaan. Jakob wird dort geboren, in einem Land, das seinem Großvater und seinem Vater von Gott ja versprochen wurde. Und über Jakobs Leben steht diese Verheißung, ich will dich segnen. Er wird jetzt von Gott sogar vor seinem älteren Bruder Esau vorgezogen. Und in Kanaan sehen wir dann, wie Jakob lügt und betrügt, um an diesen Segen dranzukommen. Er bekommt sein Erstgeburtsrecht quasi. Und dann, ganz am Ende, steht die Flucht aus der Heimat vor seinem Bruder Esau. Und trotzdem erneuert Gott seine Segensverheißung an ihn. Dann die zweite Etappe in Haran. Jakob kommt dort bei seiner Verwandtschaft unter, weil er vor seinem Bruder flieht. Er schuftet viel, er leistet. Aber am Ende erkennt er doch, allein Gott war es, der in diesen 20 Jahren Segen geschenkt hat. Er ist mit einer großen Familie und Vermögen gesegnet worden. Und jetzt steht hier auch wieder eine Flucht am Ende dieser Etappe, nämlich vor seinem Schwiegervater. Und Gottes Befehl gilt an ihn, geh zurück nach Kanaan. Das macht er dann. Er geht zurück nach Kanaan. Er begegnet dort seinem Bruder Esau. Und einerseits hatte Jakob ja diese Zusage von Gott, ich werde mit dir sein auf diesem Weg nach Kanaan. Ich werde dich beschützen. Aber andererseits hat Jakob auch wahnsinnige Angst vor seinem Bruder Esau, der ihm mit 400 bewaffneten Männern entgegenzieht. Und es kommt anders, als sich Jakob das vielleicht gedacht hatte, denn er begegnet dort Gott in Form eines Kämpfers. Und er ringt mit Gott um diesen Segen und er erhält einen neuen Namen, eine neue Identität. Er ist nicht mehr Jakob, der Betrüger, sondern er ist Israel. Er ist der Gotteskämpfer. Und am Ende steht hier auch diese neue Identität, die Gott ihm schenkt, die Gott ihm selbst zuspricht. Und obendrein die Versöhnung mit seinem Bruder Esau. Ich könnte sagen, Happy End. Nein, es ging noch weiter. Es wurde jetzt erstmal ein bisschen rumgetrödelt vor dieser Ankunft in Kanaan. Wir sehen Jakob, der statt zu seinem Vater zurückzureisen, irgendwie rumtrödelt. Er nimmt nicht so die Verantwortung in die Hand. Und der Segen Gottes geriet in Gefahr durch eine geplante Allianz zwischen Jakobs Familie und den Kanaanitern. Geplant war die Verheiratung von Jakobs Tochter Dina mit einem Prinzen der Stadt Sichem. Jakobs Söhne verhindern das mit Gewalt. Und das war wirklich grausam. Dieses Kapitel ist nicht schön zu lesen. Aber Gott kann, auch trotz der Boshaftigkeit der Menschen, kommt er an sein Ziel. Und wir sahen, wie Jakob dann letztlich auch nach Hause zurückgekehrt ist, nach Kanaan. Und unterwegs erlebt er einige Tragödien. Er erlebt 4 Beerdigungen. Zunächst die Götzen der Familie, dann Deborah, die Amme seiner Mutter, seine Lieblingsfrau Rahel. Und am Ziel der Reise beerdigt er zusammen mit seinem Bruder Esau auch seinen Vater Isaak. Glück und Unglück liegen hier nah beieinander. Durch den Tod seiner Frau Rahel erlebt er nämlich das Glück der Geburt seines jüngsten Sohnes Benjamin. Und wir überspringen hier das Kapitel 36 ganz zu Beginn direkt, weil da geht es nur um die Verwandtschaft von Esau, wie es mit seiner Linie weitergeht. Und wir schauen uns an, wie es mit Jakobs Söhnen weitergeht, ab Kapitel 37. Jakob hat jetzt 12 Söhne von seinen beiden Frauen und ihren Mägden. Ihr seht es hier aufgelistet. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter mit seinen Söhnen? Wer übernimmt diese Segenslinie? Wer übernimmt Jakobs Stellung? Tja, schauen wir uns das mal an. Also Ruben, Simeon und Levi, die 3 ältesten Söhne Jakobs, die haben sich schon mal disqualifiziert. Die sind aus dem Rennen. Das lesen wir da in verschiedenen Geschichten. Und dann gibt es hier dann auch noch die sogenannte Josefsgeschichte. In Kapitel 37 bis 15 können wir die nachlesen. Aber da geht es tatsächlich nicht ganz nur um Josef, sondern es geht vor allem, wie es hier mit dieser Geschichte, wie es mit Jakobs Familie weitergeht. Es geht darum, wer diesen Platz einnehmen kann. Wird es vielleicht der 4. Sohn der Lea sein, der Juda? Oder wird es Josef, der älteste Sohn von Rahel, der Lieblingsfrau von Jakob? Aber weil unsere Predigtreihe ja Jakob zum Thema hat, werde ich nicht so detailliert auf Josef und seine Geschichte eingehen. Vor ein paar Wochen hat Manu Ebner bereits über diese Geschichte hier gepredigt. Kann ich euch sehr empfehlen zum Nachhören oder zum Nachlesen. Wir werden uns heute anschauen, dass Gott tatsächlich mit dieser Familie sein Versprechen hält. Er segnet, wenn auch oft im Verborgenen, und auf eine Art und Weise, wie man sie vielleicht nicht so ganz versteht, aber er segnet. Wir werden sehen, dass Sünde immer Folgen hat und dass dadurch auch das Leben zur Hölle werden kann. Und wir werden aber auch sehen, wie die Fehler und Sünde von Menschen Gott nicht aufhalten, ihn nicht aus dem Konzept bringen und dass er daraus sogar was Gutes machen kann. Und wir werden uns das anschauen, nämlich in diesen 3 Punkten hier. Bevorzugt, betrogen und bedrängt und zum Schluss beschenkt. Zum ersten Teil, bevorzugt. Gott hatte ja Jakob schon bevorzugt, vor Esau. Gott wollte mit ihm Geschichte schreiben. So hat Gott es entschieden. Aber wenn wir das bei uns Menschen machen, wenn wir bevorzugen, dann entsteht daraus immer Streit. Jakobs Eltern hatten ja schon die beiden Zwillinge irgendwie bevorzugt. Jeder hatte so seinen Liebling. Das führte zu dem Brüderstreit. Und es gab auch einen Babywettstreit zwischen Jakobs Frauen. Das war auch nicht schön. Also es war ziemlich viel Streit. Und Jakob führt diese Bevorzugung in seiner Familie weiter. Das ist wie so eine Tradition. Und zwar lese ich hier aus 1. Mose 37, 3 bis 4. Doch Israel, also Jakob, hatte Josef lieber als alle seine anderen Söhne, weil er ihm erst im Alter geboren war. Deshalb ließ er ihm ein prächtiges Gewand machen. Als seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als sie alle, hassten sie ihn und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Jakob hatte also diesen Lieblingssohn Josef. Und auch diese Bevorzugung von Josef folgt Eifersucht und Streit. Und während Josef von Jakob mehr geliebt wurde, umso mehr hassten seine Brüder ihn. Und dieses Verhältnis wurde auch nicht besser, als Josef jetzt mit Träumen ankam. Und diese Art, wie er erzählte, indem er prahlte, gefiel den Brüdern nicht, aber auch der Inhalt gefiel ihnen nicht. Josef beanspruchte nämlich quasi die Herrschaft über die ganze Familie. Und das heißt in 1. Mose 37, fand ich interessant, dass Jakob dieses Wort von den Träumen bewahrte. Lesen wir später auch von Maria, dass sie auch dieses Wort bewahrte. Also er scheint sich hier irgendwie was auf den Josef einzuhoffen, einzubilden. Er hofft vielleicht, dass er derjenige ist, der diese Segenslinie weiterführt. Naja, die anderen Brüder zogen dann mit ihren Herden hinaus, wo ihr Vater ein Stück Land gekauft hatte. Sie arbeiten dort und dort kommt es zu einer Tragödie, die Jakobs weiteres Leben dramatisch veränderte. Seine Bevorzugung führte nicht nur zu Streit, sondern die Brüder werden sogar straffällig. Sie hatten Motiv, Gelegenheit und Mittel. Ihr Hass, Josef kam allein und sie waren in der Überzahl. Die Brüder wollten Josef zuerst töten, doch dann kam es anders, sie verkauften ihn in die Sklaverei nach Ägypten. Und dann betrogen sie ihren Vater. Wir werden sehen, wie dieser Betrug noch zu viel mehr Bedrängnis in ihrer Familiengeschichte führte. Also sie waren betrogen und bedrängt. Wie machten die Söhne das? Sie dachten sich eine Geschichte aus. Sie nahmen dieses besondere Gewand von Josef, machten Blut von einem Schaf drauf und schickten es zu Jakob. Sie ließen Jakob fragen, ob dies nicht Josefs Gewand sei. Sie belogen ihn streng genommen nicht, aber sie ließen ihn seine Schlüsse ziehen. Und Jakob schloss aus dem, was er sah, dass Josef von einem wilden Tier getötet worden sein musste. Und so wie einst er selbst seinen Vater betrogen hatte, der blind war, so konnte Jakob auch jetzt die Wahrheit nicht sehen. Er sagte, das Gewand meines Sohnes, ein böses Tier hat ihn gefressen, zerfleischt ist Josef. Und er riss sich sein Obergewand ein, band einen Sack um die Hüfte und trauerte lange Zeit um Josef. Alle seine Söhne und Töchter kamen, um ihn zu trösten, aber er wollte sich nicht trösten lassen. Nein, sagte er, trauernd werde ich zu meinem Sohn ins Totenreich hinunterfahren. So weinte sein Vater um ihn. Zerplatzt waren Jakobs Träume für seinen Sohn und er war am Boden zerstört. Wessen Schuld war das jetzt, könnten wir uns fragen. War es Jakobs Schuld, weil er Josef bevorzugte? War Josef schuld, weil er eine Petze war? Waren es die Brüder schuld, weil sie sich von ihrem Hass leiten ließen? Und die Frage ist, macht es uns eigentlich zu besseren Menschen, weil Gott uns segnet oder wenn Gott uns segnet? Also bei Jakob und seiner Familie sehen wir, wie dieser Betrug und Hass von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Aber an dieser Geschichte können wir auch sehen, wie dieses einfach auch schlimme Folgen hat. Wie eine Tat wirklich krasse Konsequenzen hat. Und wo bleibt Gott bei alledem? Hätte er nicht dem Jakob so wie früher auch in einem Traum erscheinen können? Hätte ihm nicht sagen können, hey, Josef lebt übrigens noch, keine Sorge? Das wäre vermutlich möglich gewesen. Doch Gott handelt hier auf einer Weise, die über das hinausgeht, was wir verstehen können. Obwohl Gott in dieser Geschichte die ganze Zeit abwesend scheint, werden wir sehen, dass diese bösen Pläne und das Verhalten der Brüder, dass Gott es in seinen genialen Plan einbauen konnte und dass etwas Gutes daraus entstanden ist. Tja, wer würde jetzt in die Fußstapfen von Jakob treten? Ruben, Simeon und Levi kamen nicht in Frage und Jakobs Favorit war nun auch nicht mehr da. Wie wäre es mit dem Nächstältesten? Wie wäre es denn jetzt mit Juda? Aber in 1. Mose 38,1 lesen wir, und es geschah, in jener Zeit, dass Juda von seinen Brüdern hinabzog, zu einem Mann von Adullam einkehrte, dessen Name war Hira. Also Josef wurde von seinen Brüdern hinab nach Ägypten gebracht und Juda geht hinab nach Adullam. Also mit allen Söhnen von Jakobs geht es irgendwie bergab. Und auch hier die Josefs Geschichte ist eigentlich ein Vergleich mit der Geschichte von Juda, weil bei Juda läuft es richtig schlecht. Und sein fragwürdiges Verhalten, das könnt ihr in Kapitel 38 nachlesen. Aber über Josef wird hier gesagt, der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu. Ganz anders. Tja, und jetzt auch in dieser Bedrängnis, die Jakob durch Josefs Verschwinden erlebt, wird Jakob trotzdem Gottes Treue erleben. Er ist beschenkt. Aber vorher durchlebt er so einige Krisen. Denn mehr als 20 Jahre lang glaubt er, dass sein Sohn Josef tot sei. Und das Bild, das in diesen Kapiteln hier von Jakob gezeichnet wird, ist kein schönes. Er trauert, er ist verkümmert, richtig traurig. Und dennoch bleibt er der Patriarch in seiner Familie. Er schickt seine Söhne auf Reise nach Ägypten, als es wegen einer Hungersnot nichts mehr zu essen gibt. Und Jakob bleibt mit seinem jüngsten Sohn zu Hause zurück und wartet darauf, dass die Söhne Essen aus Ägypten bringen. Ja, und an diesen Sohn Benjamin klammert Jakob sein ganzes Herz. Josef hat jetzt allerdings so einen Test für seinen Vater und seine anderen Brüder. Denn Benjamin soll jetzt von seinem Vater getrennt werden. Und die Brüder wussten, dass es einiges an Überzeugungskraft kosten würde, sich von ihm zu trennen. Und wir lesen in 1. Mose 42, 36, Jakob rief, ihr raubt mir meine Kinder. Josef ist weg, Simeon ist weg, Benjamin wollt ihr mir wegnehmen, nichts bleibt mir erspart. Erst der nagende Hunger kann Jakob dann in Kapitel 43 davon überzeugen, Benjamin herzugeben und nach Ägypten zu schicken. Jakobs Vertrauen wird hier krass auf die Probe gestellt durch die Schwierigkeiten. Gott hatte ihm doch Segen versprochen. Er hatte ihn beschützt. Er hatte ihm Besitz geschenkt. Er hatte ihm Familie geschenkt. Alles Zeichen von Gottes Segen. Und jetzt scheint Gott ihm alles nacheinander wegzunehmen. Die Hungersnot machte ihn schwer zu schaffen. Rahel war tot. Sein liebster Sohn war vermutlich tot. Simeon in Gefangenschaft und nun sollte auch Benjamin, sein jüngster Sohn, von ihm fort. Und diese Worte von Jakob hier machen einfach seinen Herzschmerz, aber auch trotzdem sein Vertrauen in Gott sichtbar. Nehmt euren Bruder mit und kehrt zu dem Mann zurück. El Shaddai, der allmächtige Gott, lasse euch Erbarmen bei dem Mann finden, dass er euren anderen Bruder und Benjamin wieder mit euch heimkehren lässt. Und ich, wenn ich kinderlos sein soll, muss ich eben kinderlos sein. An diesem Text wird deutlich, wie sehr er an diesem Sohn hängt. Und wir sehen auch, was Betrug ihm einfach für ein Herzeleid beschert. Er hätte ja wissen können, dass Josef eigentlich noch lebt. Und wir sehen, was passiert auch, wenn wir unser Herz an irdische, an vergängliche Dinge hängen. Unsere Herzen können gebrochen werden. Natürlich ist nichts Falsches daran, wenn wir unseren Partner lieben und auch trauern, auf keinen Fall. Und auch wenn wir ein schönes Hobby haben oder etwas Kostbares besitzen, daran ist nichts verwerflich. Doch es bleibt die Frage, ist mir diese Person oder dieses Ding wichtiger als alles andere auf der Welt? Macht es Gott diesen Platz in meinem Herzensthron, macht es den streitig? Und die Söhne von Josef, von Jakob, denen begegnet jetzt ihre Konsequenzen, ihres Verhaltens, denen begegnet das wie so ein Boomerang, der jetzt wieder zurückkommt in dieser Josefs Geschichte. Und sie spüren diese Konsequenzen. Wir können so dankbar sein, dass wir diese Konsequenzen unserer Sünde nicht direkt spüren, sondern dass Jesus in diese Bresche gesprungen ist, dass er diesen Boomerang für uns abfängt. Woran hängst du dein Herz? Und was würde dich vor Kummer ins Grab bringen? Menschen, materielle Dinge, ein Unrecht, das dir geschieht? Oder hängen wir unser Herz ganz an Gott und an seine Gerechtigkeit? Und wir kommen zum letzten Punkt, beschenkt. Weil das Drama nimmt jetzt ab Kapitel 45 eine Wendung hin zum Guten. Josef gibt sich endlich seinen Brüdern zu erkennen. Und zum ersten Mal seit langem in dieser Geschichte wird auf Gott hingewiesen. Und zwar sagt Josef hier, nicht ihr habt mich hierher gebracht, sondern Gott. Er hat mich zum Vater für den Pharao gemacht, zum Herrn für seinen Hof und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Und später sagt er, ihr hattet zwar Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, um zu erreichen, was heute geschieht, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Gott hat nicht geschlafen. Gott war im Hintergrund am Werk und er hat was Tolles vorbereitet. Während Jakob nur Trauer und Tod sah, hatte Gott ein Ziel, nämlich ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und jetzt ändert sich hier einiges. Die Angst kehrt sich in Zuversicht, die Trauer in Trost und Hoffnung, Hunger in Versorgung. Und mit all diesen guten Nachrichten kommen jetzt die Söhne von Jakob zu ihm, aber Jakobs Herz bleibt zunächst kalt. Er glaubt ihnen nicht. Langsam, ganz langsam, so wie ein kleiner Bach mit so einem Wasser wieder Leben in die Wüste bringt, so kehrt jetzt auch Leben zurück in Jakobs Leben. Die Söhne erzählten ausführlich, wie es ihnen ergangen war und Josef und was Josef ihnen aufgetragen hatte. Sie zeigten ihm auch die Wagen, die er für ihn mitgeschickt hatte. Da endlich kam Leben in Jakob. Kein Wort mehr, rief er. Josef lebt noch. Ich muss hin und ihn sehen, ehe ich sterbe. Und dann gibt es kein Halten mehr. Josef lebt, er will zu ihm. Josef und der Pharao hatten alles auch für diesen Umzug nach Ägypten vorbereitet. Die Brüder kommen mit reichen Geschenken und Umzugswagen und sie gehen jetzt in dieses fruchtbare Land, wo es genug zu essen gibt. Der Pharao möchte Jakob alles ersetzen, was er in Kanaan zurücklassen muss. Er wird reich beschenkt. Ja, Jakob, er kann bei all diesen Geschenken, er kann nicht anders, als dem zu danken, von dem es wirklich kommt, nämlich von Gott. Er begegnet Gott erneut nach 22 Jahren, seit Josef weg war. Vielleicht hat er dort Gottes Stimme dann zum ersten Mal wieder gehört. Jakob, Jakob. Ja, antwortete er. Ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Hab keine Angst, nach Ägypten zu ziehen, denn ich lasse dich dort zu einem großen Volk werden. Ich selbst ziehe mit dir nach Ägypten und werde dich auch wieder hier heraufbringen. Jakob kommt jetzt als Fremdling nach Ägypten, und er hielt alles, was er braucht. Gott segnete und er machte ihn jetzt auch zum Segen. Durch seinen Nachkommen Josef hat er viele andere am Leben gehalten. Und als Abschluss für diese Predigt hier, in Kapitel 47 kommt Jakob vor den Pharao, dem mächtigsten Mann der Welt, und Jakob segnet ihn. In Kapitel 48 segnet er Josef und dessen beide Söhne, die er als seine eigenen Söhne annimmt. Und in Kapitel 49 segnet Jakob alle seine Söhne. Und als er diese 12 Söhne segnet, macht er damit auch Vorhersagen über ihre Zukunft. Und das ist sehr spannend nachzuverfolgen, wie das tatsächlich sich erfüllt. Zum Beispiel über Juda sagt er aus, dass aus ihm Könige kommen würden. Und wir lesen später von König David und dem ultimativen Retter, Jesus, der aus seiner Linie kommt. Jakob wird zum Segnenden. Er war von Geburt an ein Betrüger, der sich seinen Segen durch Betrug erhaschte. Er wurde zum Betrogenen und er selbst wurde immer wieder gesegnet. Und jetzt war er ein Segen. Alt und lebenssatt verstarb Jakob im Kreis seiner Familie. Und er erhielt ein prunkvolles Begräbnis, wie es einem Pharao gebührt. Aber was das Wichtigste war, er wollte in dem Land begraben werden, das Gott ihm versprochen hatte. Er war sich sicher, eines Tages würde Gott seine Segensverheißung wahrmachen. Das Volk, das gerade am Entstehen war in Ägypten, das würde eines Tages wieder zurückkehren. Denn Gott ist treu und er hält seine Versprechen. Aus dieser ganzen Jakobsreihe können wir einiges lernen. Denn Gott segnet trotz moralisch fragwürdiger Entscheidungen. Gott segnet unabhängig von unserer eigenen Leistung. Gott segnet, indem er uns und unsere Identität verändert. Segen bedeutet auch nicht, dass uns nichts Schlechtes passiert. Und Segen an andere weiterzugeben, das trägt zu Gottes Segensgeschichte in dieser Welt bei. Gott segnet auch dich. Gott ist auch dir treu. Und die Frage ist, wie ist deine Reaktion darauf? Jakob hat diesen Altar gebaut. Er hat Gott Danke gesagt. Wie willst du ihm heute Danke sagen? Du brauchst keinen Altar zu bauen. Du findest bestimmt auch andere kreative Wege. Besonders an diesem Erntedankfest heute. Und die Frage ist, wie lässt du dich auch gebrauchen als Segen für andere? Wie segnest du andere? Heute an diesem Erntedankfest können wir Gott gemeinsam Danke sagen für seine Gaben, für seine Versorgung und für seinen Segen. Amen.